Ja, vielen Dank für das wunderschöne Lied. Das ist mir so richtig aus dem Herzen gesprochen. Ich wusste nicht, dass das gewählt wurde. Hab das Rudolf gesagt, wunderbar. Dieses Lied, das begleitet mich die letzten Wochen. Manchmal unterwegs plötzlich singt mein Herz dieses Lied und jubelt im Herzen und manchmal auch singe ich es vor mich hin, je nachdem, das dürfen ja ruhig auch mal Menschen mitbekommen, oder? Dass wir so eine lebendige Hoffnung haben. Wunderbar, dieses Lied. Und ich denke, das leitet auch so gut rüber von den Themen von heute Morgen, Tag der Ermutigung für uns alle. Wie wurden wir, ich persönlich, sehr ermutigt, dass wir so einen guten Hirten haben, durften viel darüber hören. Und dass in den Wegführungen dieses guten Hirten ein herrlicher Sinn von Gott geplant dabei sein darf. Und dass wir das nicht vergessen, gerade nach Römer 8. Und ich habe jetzt auch ein Vorrecht, dass die Brüder mir dieses Thema, unsere herrliche oder auch lebendige Hoffnung, was uns im Himmel erwartet, drüber sprechen darf. Aber ich darf euch im Voraus eingangs sagen, dass ich bei der Vorbereitung gemerkt habe, es ist kolossal herausfordernd. Ich habe mich gleich sehr gefreut, habe Rudolf gesagt, gerne spreche ich über das Thema. Aber umso mehr wir uns damit beschäftigen, umso mehr merken wir doch, wie uns letztlich doch die Worte fehlen, davon zu sprechen, was für uns bereit ist im Himmel, aber auch zuvor, was unsere lebendige Hoffnung, das hängt ja zusammen, sein darf. Und das brauchen wir. Wir haben so klar von den Bedrängnissen gehört. Das ist so wunderbar, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Paulus hat an die Thessalonicher damals geschrieben, wo es um die Entrückung geht in 1. Thessalonicher Kapitel 4, dass wir eben nicht wie die anderen traurig sind in unseren Nöten, in der Trauer, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ihr Lieben, es gibt so viel Hoffnungslosigkeit in unserer Welt und Zeit und ich denke, das wird jetzt immer mehr zunehmen. Das haben die letzten Jahre gezeigt. Und da dürfen wir ein herrlicher Gegenpol eines Zeugnisses sein von Menschen, Bluterkauften, die eine lebendige Hoffnung haben. Und wenn wir uns mit der Zukunft beschäftigen dürfen, jetzt in dieser Stunde, dieser herrlichen Zukunft, dann darf das diesseitige, auch Schöne, was Gott uns noch schenkt, wenn man jetzt nur denkt, wieder die Herbstwälder und alles. Ja, ist noch so viel Schönes in dieser verdorbenen Welt, in dieser gefallenen Welt. Aber da muss alles erblassen, aber auch alles Schwere, von dem wir auch gehört haben, auch von allem Schrecklichen, was wir jetzt täglich wieder neu vernehmen, auch im Nahen Osten, aber auch in Bezug überhaupt die geistlichen Entwicklungen, die schlimmen Entwicklungen, wie es bergab geht, geistlich in unserer Welt und Zeit, auch in unserem Volk, das muss alles dann doch auch in den Hintergrund treten, aufgrund dieser lebendigen Hoffnung. Und die wollen wir uns von gar niemand rauben lassen als Kinder Gottes. Und ich möchte eines noch vorausstellen, ich habe keine Bücher gelesen über den Himmel. Es gibt ja so Nahtod-Zeugnisse und viele Dinge. Aber darum geht's nicht, ihr Lieben, sondern das, was die Schrift sagt, das zählt und das gilt und das sagt Gott uns zu. Das ist so schön, dass das in Offenbarung ja auch so steht. Wir werden nachher noch darauf zu sprechen kommen. Kapitel 22, 6, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und ich möchte zuerst Offenbarung 21, die ersten 8 Verse lesen. Am liebsten würde ich durchlesen bis zum Schluss Kapitel 22, aber der Zeit wegen. Ich möchte sehr ermutigen, immer wieder Offenbarung 21 und 22 zu lesen, in aller Ruhe auf sich wirken zu lassen. Das ist herrliche Zukunft der Kinder Gottes. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Dazu noch 1. Petrus 1, wir haben schon einige Verse gelesen, deswegen beschränke ich mich jetzt auf die Verse 3 bis 5. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Ihr Lieben, eine herrliche oder eine lebendige Hoffnung, wie ich eingangs schon sagen durfte, wir als Kinder Gottes haben eine lebendige Hoffnung. Hoffnungslosigkeit, oh, die Menschen, die klammern sich an etwas. Kommt vielleicht eine bessere Regierung? Alles vage. Kommt vielleicht doch ein besserer Job? Und so geht's gerade weiter. Bessere Berufschancen. Und so lebt der Mensch von einem irdischen Ziel aufs andere zu. Das braucht er ja irgendwie. Sonst versinkt er. Und wo das dicht ist, kennen wir, gibt es auch sehr viele Menschen, die gerade heute in unserer Zeit so in Depressionen hineinfallen, Selbstmordraten nehmen zu. Das hängt alles mit zusammen, auch weil keine lebendige Hoffnung da ist. Unsere Hoffnung lebendig und herrlich, weil sie über den Tod hinausgeht. Und ich habe bewusst jetzt 1. Petrus 1 auch gelesen, weil wir hier die Grundlagen unserer lebendigen Hoffnung finden. Wollen wir ganz kurz darüber sprechen. Ist doch so wunderbar, dass wir hier die objektive Grundlage haben. Da heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wäre Jesus Christus nicht auferstanden, hätten wir keine lebendige Hoffnung. Wir wären verloren. Denn durch die Auferstehung hat der Vater bewiesen, dass er unsere Gerechtigkeit gilt, Jesus Christus unsere Gerechtigkeit, auferweckt um der Gerechtigkeit willen, um unsere Sünden willen gestorben, haben wir heute hören dürfen. Er, der Hirte, wurde das Lamm, von dem wir es nachher noch mehr haben werden, Offenbarung 21. Und das ist unsere grundsätzliche Grundlage, unsere lebendige Hoffnung, weil Jesus lebt, mit dem wir rechnen dürfen. Wir haben es hören dürfen, er ist da. Jeden Tag da, weil er auferstanden ist. Und er wird auch wiederkommen. Und er hat alles vollbracht. Und das ist so wunderbar, dass wir jetzt aber persönlich und hoffe, dass jeder das weiß, der unter uns ist. Dass da gar kein Mitläufer dabei ist heute. Weil die Mitläufer, die haben diese persönliche, jetzt, ich nenne es immer subjektive Grundlage nicht. Die subjektive Grundlage, die ist hier geschrieben. Und zwar aufgrund der Barmherzigkeit Gottes des Vaters. Hätte er sich nicht unser erbarmt und seinen Sohn gesandt, wir durften hören, er hat alles vollbracht am Kreuz von Golgatha, dann wäre das nicht möglich. Er hat sich unser erbarmt. Wir dürfen den Retter finden, den Heiland finden, der lebt. Und deswegen, wer ihn annimmt als persönlichen Herrn und Heiland, wir haben in Römer 8 das auch schon gesehen, Kind Gottes werden durch die Wiedergeburt, das wird hier ganz klar gelehrt. Und das ist Tatsache, das ist Fakt. Und zwar wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, das hat er getan. Als wir Buße taten, als wir Jesus als persönlichen Herrn und Heiland annahmen, weil wir erkennen durften, wir brauchen diese Rettung, wir brauchen diese Erlösung. Und wohl dem Menschen, der das noch erleben, erfahren darf hier, danach ist es zu spät. Und dass wir das erleben durften, was für eine Gnade Gottes in unser aller Leben. Dass wir vom geistlichen Tod, Epheser 2, 1 folgende, ja, zum geistlichen Leben hindurchgedrungen sind. Das ist die Wiedergeburt, als wir Jesus annahmen und Gottes, der Vater, es bestätigt hat durch das, die Innewohnung des Geistes Gottes, die persönliche Pfingsten, das wir erleben durften. Deswegen schreibt Paulus an die Kolosser, seid ihr nun mit Christus auferstanden. Und auch Epheser 2, wenn wir weiterlesen, mit ihm auferweckt, geistlich lebendig. Und wer das hat und wer das erleben durfte, der darf auch wissen, er hat eine lebendige Hoffnung aufgrund der Zusagen der Schrift. Der Feind will uns das verblenden, verdecken, auf alle möglichen Raffinessen. Da ist er ganz geschickt drin, eben weil wir uns dann nur um uns selber drehen und nur die Nöte sehen. Wir haben davon gehört, da müssen wir, dürfen wir durch mit des Herrn Hilfe, dem guten Hirten. Aber gleichsam darf sich's niederschlagen und wir wollen uns diese lebendige Hoffnung, wo wir kurz uns beschäftigen dürfen, heute Nachmittag zum Abschluss, die wollen wir uns nicht nehmen lassen. Die trägt, das hilft. Und deswegen ist eine lebendige Hoffnung untrennbar verbunden mit einer Person und das ist Jesus Christus. Und das hat Paulus sehr deutlich geschrieben. Wir kennen wahrscheinlich die Stelle 1. Timotheus 1, Vers 1, wo er schreibt an seinen geistlichen Sohn. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Ohne Jesus Christus gibt es keine lebendige, herrliche Hoffnung. Und die herrliche Hoffnung hängt mit dem Inhalt unserer Hoffnung zusammen. Und das ist mit dem Sohn Gottes verbunden. Und das hat er auch klar gesagt, wer ihn hat und annimmt, wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Ewiges Leben, unsere Hoffnung, geht ja eben gerade über den Tod hinaus. Ich habe es vorhin erwähnt, die Menschen, die hoffen auf so manches. Und wir haben vielleicht auch uns manche Hoffnung schon auf Dinge oder auf Menschen gesetzt und der Herr musste das uns wegnehmen, ja? Damit wir ganz unsere Hoffnung auf ihn allein setzen. Hier schon aber auch sowieso, was die Ewigkeit angeht. Und mit jedem Tag, ihr Lieben, dürfen wir jetzt dieser herrlichen Ewigkeit einen Tag näher kommen. Ist uns das bewusst? Manchmal stehen wir auf und wie ein Berg steht es vor einem, was für Aufgaben da sind, was für Berge sich auftürmen. Aber da dürfen wir wissen, mit diesem Tag, ob er mich durch den Tod ruft oder durch die plötzliche Entrückung, mit jedem Tag komme ich dieser ewigen Herrlichkeit einen Tag näher. Das ist ein wunderbarer Gedanke, das ist eine herrliche Gewissheit, die uns begleiten darf in unserem Alltag. Und die darf uns auch natürlich motivieren und ermutigen. dass wir so eine herrliche Zukunft haben. Und wenn wir jetzt ein bisschen uns damit beschäftigen, was das noch alles beinhaltet, zuallererst dürfen wir sagen, wenn wir hier die Augen schließen, dass wir wissen dürfen, wenn auch noch nicht in der Vollendung, aber Geist, Seele ist bei Jesus. Paulus hat es so wunderbar geschrieben. Ich kann das nicht oft genug lesen in Philipper Kapitel 1. Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Wisst ihr? Das ist das herrliche Ziel, bei Christus zu sein. Wir werden nachher gleich noch anhand von Offenbarung ein bisschen näher darauf eingehen dürfen. Aber ich möchte das voranschicken. Er hat dem Schächer am Kreuz gesagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und unser Bruder Wolfgang, auch aus der persönlichen Erfahrung heraus, der vor kurzem, er hat es ja miterlebt, er hat vom Tode, durchs Todestal gesprochen. Und das ist so wunderbar, dass wir da wissen dürfen, unsere Geschwister, die heimgehen, wir dürfen sagen heimgehen, weil sie zum Herrn gehen, die sind dort im Paradies. Und Paradies, ja, wir können sagen, das ist eine Vorstufe, aber wir können das vom Himmel nicht trennen. Das ist doch nicht irgendwo, das ist bei ihm, wo er ist. Und er sitzt doch zur Rechten des Vaters, wo uns vertritt. Es ist so wunderbar, dass wir heute uns auch fragen dürfen, nachher, wen habe ich im Himmel? Ja, was erwartet uns im Himmel, gell? Auf was wir uns da alles freuen dürfen. Aber immer zuerst geht es um, wen habe ich im Himmel? Und wisst ihr, um ihm zu begegnen dann, die ganze Herrlichkeit zu erleben und zu ertragen, das können wir eben in diesem Leib nicht. Deswegen braucht es diesen durch den Tod gehen, wenn wir nicht verwandelt werden plötzlich, ein Thema für sich. Aber das gehört dazu. Unser Herr kommt. Wir warten auf die Entrückung der Gemeinde. Bei allem, was auch noch kommen kann, über die Gemeinde hereinbrechen kann, noch an Verfolgung und was alles der Herr, wir haben es heute gehört, wer es der Vater noch bestimmt hat, zu unserer Vorbereitung für diese herrliche Ewigkeit. Aber wir dürfen wissen, die Leibesauferstehung kommt. Und das gehört zu unserer lebendigen Hoffnung. Er führt zur Vollendung bei der Entrückung. Und da werden die Toten in Christo, können Sie in 1. Thessalonicher 4, 1. Korinther 15 nachlesen. Und ich hoffe, ihr kennt diese Stellen sehr gut, dass die Toten in Christo auferstehen zuerst. Und dann sollten wir auch noch leben. Was wäre das für ein Moment jetzt, wenn jetzt Jesus käme, gell? Ich hoffe, da bliebe keiner mehr sitzen hier. Aber das ist die Frage, hier durch den Geist Gottes wohnt Jesus in uns. Das ist wie mit einem Magnet. Ja? Alles andere bleibt da. Aber wer zu ihm gehört, der wird dann in einem Atomo, in einem Augenblick, so schnell geht's, können wir nicht mehr was überlegen, versteht ihr? Du kannst nicht mal mehr deinem nächsten Nebensitzer hier sagen, jetzt ist soweit, es ist schon vorbei. So wird es sein. Wunderbar. Das gehört zu unserer herrlichen Hoffnung. Er kommt und er führt uns zu einer Leibesauferstehung. Deswegen, das ist auch ein großer Trost bei Beerdigungen, lese ich gerne 1. Korinther 15, dass dies bei aller Trauer, bei allem Schmerz, der sicher da ist, und wir dürfen Trauer verarbeiten, wir dürfen mit Jesus, dem guten Hirten, dürfen wir das erleben. Aber da gehört diese lebendige Hoffnung dazu. Das ist der größte Trost am offenen Grabe. Und dass wir dann eben wissen, dann werden wir verwandelt in einen Geistleib. Und deswegen 1. Korinther 15. Dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit. Dies Sterbliche, die Unsterblichkeit. Das ist unsere herrliche Zukunft, dass wir einmal in so einem herrlichen Geistleib, Herrlichkeitsleib sein dürfen. Die Ungläubigen in einem Leib der Schande, das sagt sogar Daniel 12, lehrt das sogar schon. Das ist das Gegenstück. Aber wir dürfen wissen, wir werden in einen Geistleib, Herrlichkeitsleib, wie unser Herr Jesus ihn hat, verwandelt werden. Und das ist Bedingung, das ist notwendig. Und ich möchte 1. Johannes, ganz bekannte Verse auch, 1. Johannes 3 dazu lesen. Denn wisst ihr, sonst würden wir das, was wir auch in Offenbarung kurz heute nur anreißen können, das würden wir gar nicht ertragen. Vor allen Dingen das bei ihm sein, in seiner Gegenwart sein. Da schreibt Johannes, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Und jetzt schreibt er etwas ganz Wichtiges. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir wissen noch nicht alles bezüglich der Ewigkeit. Oh, ich sage ja, wenn man sich damit beschäftigt, da freut man sich zwar, aber dann merkt man, ich bin ja gar nicht fähig, das alles überhaupt ganz zu ergründen. Können wir auch nicht, müssen wir auch nicht. Aber das, was steht, dass wir das immer besser verstehen und dass wir das als Gut, als geistliches Gut in unseren Herzen immer mehr mit dabei haben in unserem Alltag, das ist wichtig. Und deswegen, welchen Platz der Herr Jesus uns zuweist, in Bezug auf Mitregieren und ihm dienen werden wir. Und wir werden ihn anbeten. Und wir werden ihn loben und preisen mit der ganzen Himmelswelt. Das wissen wir noch nicht, was wir sein werden. Kinder Gottes bleiben wir, Söhne Gottes. Offenbarung 21 haben wir es vorhin gelesen. Aber was dann der Herr Jesus für jeden als Dienst hat, das wissen wir noch nicht. Dann müssen wir auch ihn, dürfen wir ihm überlassen. Ist das nicht wunderbar, dass der Herr Jesus da das letzte Wort hat? Denn nach der Entrückung kommt der Preisrichterstuhl Christi. 2. Korinther 5,10. Da wird all das beurteilt, was wir mit Jesus getan haben oder ohne Jesus. Hebräer spricht von toten Werken, von denen dürfen wir uns auch immer wieder reinigen lassen. Alles, was nicht mit Jesus, in die Gemeinschaft mit Jesus geschieht, das kann nicht bleibende Frucht bringen. Aber dazu sind wir ja berufen, zu dieser herrlichen Gemeinschaft jetzt schon. Und dann in alle Ewigkeit, wir kommen gleich in Offenbarung 21. Das ist für mich etwas das Größte, so schön es im Himmel sein wird, aber das ist für mich das Schönste, wir kommen gleich noch drauf. Hier nochmal, 1. Johannes 3. Aber eines wissen wir. Wisst ihr, wir müssen immer klar unterscheiden, was wir noch nicht wissen, was uns noch offenbar gemacht wird, wenn wir mal am Ziel sind. Aber dann, wenn die Bibel sagt, das wissen wir, dann wissen wir es. Und das ist nicht irgendein Gedanke nur von uns, das ist die Zusage, wie ich es eingangs sagte, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Möge das der Geist Gottes heute ganz neu so eingravieren in unsere Herzen. Das kann uns niemand rauben, weil Gott es uns zusagt. In dem Kampf stehen wir zwar. Und wir werden oft genug, wenn wir auf das Thema kommen, mit Menschen konfrontiert, noch keiner ist zurückgekommen und das kann niemand wissen und was weiß ich was alles. Da brauchen wir uns sowieso nicht durcheinander machen. Da können wir fest einhaken, wisst ihr? Fest einhaken, so, doch, Gott sagt es uns zu. Das ist unsere Hoffnung. Das ist wunderbar. Also, was werden wir sein? Was wissen wir? Wir werden ihm gleichgestaltet sein. Das passt so schön zu dem Thema von heute Morgen, Römer 8. Deswegen muss ich das jetzt nicht noch näher ausführen. Aber eines möchte ich einfach sagen, wisst ihr? Nicht in der Stellung, das ist klar. Unser Herr Jesus bleibt der König, obwohl er auch das Lamm bleibt. Aber eben in der Art der Leibesauferstehung, dieser Auferstehungsleib, der nicht mehr dem Tod, nicht mehr der Verwesung preisgegeben sein wird, da werden wir ihm gleich sein, ihm gleichgestaltet. Denn es heißt hier, wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wenn er sich offenbart, um seine Gemeinde zu holen, wir umgestaltet sind in die Vollkommenheit der Leibesauferstehung, werden wir ihn sehen, wie er ist. Aber wir dürfen ihn heute schon sehen, oder? Wisst ihr, das ist eine ganz wichtige Zubereitung. Wenn wir die Bibel lesen, wir empfangen Trost, Mut, Kraft, so vieles können wir immer wieder schöpfen. Korrektur auch, natürlich. Aber eines sollten wir immer dran gehen der stillen Zeit, immer wenn wir die Bibel aufschlagen, zu ihn noch mehr kennenzulernen. Da wird man ihm einmal nicht fremd sein. Und weil wir ihn sehen, wie er ist, das muss es aushalten. Wir würden es nicht aushalten. Wir haben ja die Beispiele. Jesaja. Saulus vor Damaskus. Dieser Lichtglanz. Das ist ja nur ein Minimum von diesem, was dort in der Herrlichkeit sein wird. Wo die Herrlichkeit, das Licht der Ewigkeit in diese Welt und Zeit hinein geleuchtet hat, in besonderer Weise. Und natürlich in unsere Herzen ist Licht geworden. Hat der Bruder vorhin auch gebetet, das ist wunderbar. Aber dann dieser Lichtglanz und diese Herrlichkeit, die könnten wir nicht ertragen, wenn wir nicht einen solchen neuen Leib bekommen hätten. In diesem Leib wird man tot umfallen. Johannes auch, Offenbarung am Anfang. Das zeigt etwas von der Heiligkeit Gottes. Und mit diesem Gedanken wollen wir jetzt doch etwas hineinschauen nach Offenbarung Kapitel 21. Gott macht alles neu. Neue Himmel, neue Erde, heißt es im Vers 1. Das muss uns bewusst sein. Und Petrus hat es auch geschrieben, 2. Petrus 3. Dass diese Himmel, diese Erde werden vergehen. Wir aber, das gehört zu unserer Hoffnung, erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, 2. Petrus 3, 13, 14, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Und hier wird uns doch bestätigt, dass Gott neue Himmel, neue Erde schaffen wird. Das Erste ist vergangen. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Ich habe vorhin gesagt, wir werden bei ihm sein. Und hier, ich finde, das ist so wunderbar geschrieben, auch mit diesem Siehe, Augenmerk drauf richten, schaut doch, was da kommt, was da sein wird. Hier wird ja das neue Jerusalem identisch mit der Brautgemeinde, können wir sagen, hier beschrieben in Offenbarung 21. Aber das Wunderbare, bevor wir dann da Verse 9, das können wir heute alles gar nicht durchgehen, bis Vers 27, was da alles beschrieben wird an Herrlichkeiten, nicht extra Worte, die mit Gold und die ganzen Perlen. Wir werden nachher kurz noch drauf Bezug nehmen, keine Angst. Aber wisst ihr, in der Vorbereitung ist mir das wie noch nie so aufs Herz gefallen und mein Herz konnte nur jubeln, dass hier ganz klar beschrieben wird, um was es zuallererst geht. Und da dürfen wir uns heute schon drin üben. Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Durch die Kraft des Heiligen Geistes und durchs Wort. 1. Johannes 1 nachzulesen. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Und wenn wir diese Gemeinschaft und Beziehung pflegen, dass er zu uns immer wieder reden kann, wir mit ihm, das ist die beste Vorbereitung für die Ewigkeit. Und dann heißt es, das Zelt Gottes bei den Menschen. Als Jesus kam, zeltete er und uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, konnte Johannes schreiben. Eine Herrlichkeit, eingeboren Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Das finden wir schon etwas von den Eigenschaften des Wesens Gottes. Das konnten sie sehen als Jesus als Mensch. Jetzt stellen wir uns mal vor, Jesus verherrlicht. Verherrlicht den Leib und Gott der Vater. In diese Gemeinschaft sind wir hineingestellt und in seine Gegenwart ständig, ununterbrochen, das möchte ich jetzt ganz betonen, uneingeschränkt und ungetrübt in diese Liebesgemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Das macht der Himmel aus, in erster Linie. Nachher steht, bevor die Stadt beschrieben wird, steht zuallererst was, was nicht drin ist. Mal drüber nachdenken. Wisst ihr, warum ich das so betone? Habe ich noch nie so gesehen. Mir kam der Gedanke, wir können hier die schönsten Wohnungen haben. Gibt es ja hier in unseren Breitengraden. Ich habe Menschen kennengelernt in der letzten kleinen Hütte mit Lehmboden. Alle besucht da. Und die Gläubigen waren glücklich darin. Aber bei uns gibt es manchmal Paläste und alles Schönstes. Haben auch nichts dagegen, wenn es Gott uns hier zur Verfügung stellt, nur das Herz nicht dranhängen. Aber eines, wir können hier, und vielleicht ist das ein bisschen eine Hilfe für uns heute Nachmittag, ganz neu, wir können hier im schönsten Haus wohnen. Mit allem ausgerüstet. Da geht ja alles elektronisch, was weiß ich, mit den modernen Häusern. Das tollste Komfort, sagen wir mal. Und wenn einer Milliardär ist. Was meint ihr aber, auf was es ankommt? Natürlich, dass man Jesus hat, das ist das jetzt, aber einmal menschlich. Was hilft das schönste Haus und die beste Ausrüstung, wenn keine Liebe und keine Atmosphäre da ist, im Miteinander? Ich kenne Fälle, die haben schönes Haus, aber die haben die größten Probleme mit den Nachbarn. Die können nicht in Ruhe leben, nicht im Frieden. Dauernd werden sie da gestört und drangsaliert und was weiß ich was alles. Und leider haben es manche Menschen im Haus selber eine große Not. Streitigkeit. Wir sehen das ja nachher, was weg ist. Auf was ich hinaus möchte, ihr Lieben. Deswegen wird es hier betont, bevor überhaupt die goldenen Straßen kommen und die Perlentore kommen und all die Edelsteine erwähnt werden. Das sind ja Predigten für sich, aber wisst ihr, es geht zuallererst darum, seine Gegenwart, seine Nähe und seine Gemeinschaft in alle Ewigkeit. Und ich sage es bewusst nochmal, ununterbrochen, uneingeschränkt, weil wir nicht mehr im sündlichen Leib sind. Und da taucht natürlich die Frage auf, ja, auch ununterbrochen, der Friede, die Freude, die unaussprechliche Freude, von der wir auch im 1. Petrus heute schon gehört haben. Aber das wird einmal so vollkommen sein. Und da taucht die Frage eben auf. Wisst ihr, das erleben wir heute noch nicht so, oder? Wenn wir ehrlich sind. Es sollte eigentlich sein, ununterbrochen. Aber wird da nicht zwischendurch durch ein Ungehorsam, durch ein Wort, das uns rausrutscht, durch eine lieblose Geste, durch die Gemeinschaft mit ihm unterbrochen. Das wird aber, und dann ist es getrübt, der Heilige Geist wird betrübt, Gott wird betrübt, der Vater und der Sohn. Und das wird wieder durchs Blut Jesu, weil wir kommen dürfen. Und da taucht wieder das Lamm auf und sein Blut, das uns reinigt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann dürfen wir wieder in Ordnung sein. Aber wisst ihr, es gibt ungetrübte Momente, getrübte Momente. Und merken wir das noch? Hoffentlich merken wir das noch. Wisst ihr, sonst sind wir geistlich am Schlafen. Da sind wir im Schlafgeist verfallen. Ihr Lieben, wenn wir das nicht mehr merken, dass plötzlich meine Gemeinschaft mit Jesus und so wieder auch mit dem Vater getrübt ist und der Heilige Geist betrübt wurde durch unsere Übertretungen. Und dann dürfen wir aber kommen. Lasst uns diesbezüglich wachsamer sein. Noch einmal, weil das ist die beste Vorbereitung, jetzt schon immer mehr Jesus kennenlernen, immer mehr in der Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn zu leben. Und das ist ja die Grundlage auch des Miteinanders. Und deswegen hier Offenbarung 21, er wird bei ihnen wohnen. Damals Jesus auf der Erde. Aber dann gibt es eine neue Erde, einen neuen Himmel. Und da kommt dieses neue Jerusalem wie eine geschmückte Braut. Also die Braut, die schmückt sich so wunderbar normalerweise für den Tag der Hochzeit. Wir dürfen ja das Hochzeitsfest des Lammes, wir dürfen die Hochzeit des Lammes erleben, das Abendmahl erleben. Das kommt ja alles noch auf uns zu. Das sind alle noch Facetten, die alle noch obendrein dazugehören. Aber dann in alle Ewigkeit, er wird bei ihnen wohnen. Er ist nicht einfach zu Besuch. So wie er durch den Geist Gottes schon hier Wohnung genommen hat, aber dann, er bleibt bei uns untrennbar für alle Ewigkeit. Wir dürfen seine Völker sein. Gott selbst wird bei ihnen sein und ihr Gott. Merken wir da die ganz persönliche. Und da finde ich ein bisschen versteckt bei ihnen, wisst ihr? Ich wollte nämlich schon fragen, ja, und wir alle sind doch dabei. Das ist doch schön, da freuen wir uns auch drauf. Wiedersehensfreude, Jesus einmal zu schauen, aber auch unsere Geschwister, unsere Verwandten, soweit sie gläubig sind, dürfen wir uns auch darauf freuen. Wie das sein wird im Einzelnen, können wir nicht sein, aber er ist bei ihnen. Das ist eine kollektive Sache, vorne dran von der Gemeinde Jesu, von allen Erlösten, natürlich auch alttestamentlich Erlösten, Gläubigen. Er selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und dann kommt das, dass er abwischen wird, alle Tränen von ihren Augen und dann die Aufzählung, was nicht mehr geben wird. Ja, er ist der, der dann tröstet, der alles wegnimmt an Tränen. Er kennt die Tränensaat, er hat sie in einen Trug gefasst, einen Krug gefasst. Wisst ihr, Gott entgeht keine Träne in unserem Leben. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Es wird ein wunderbarer Bezug sein der Ewigkeit. Und jetzt wird aufgezählt, was alles nicht geben wird. Und das macht die Gemeinschaft, die ungestörte, ungetrübte Gemeinschaft aus. Die ewige, herrliche Freude und der Friede. Denn es heißt, der Tod wird nicht mehr sein. Der Tod hat keinen Zugriff. Er ist besiegt am Kreuz von Golgatha. Er hat keinen Zugriff auf diesen Geistleib. Leid wird nicht mehr sein. Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, weil das Erste vergangen ist. Und ich musste da auch an Jesaja 65, 17, da heißt es so wunderbar, obwohl da teilweise dann auch tausendjährige Reich beschrieben wird, aber das Vorigen, des Früheren werdet ihr nicht mehr gedenken. Manchmal kommt ja die Frage auf, wie wird sein, auch, wisst ihr, wenn man nahe Verwandte oder Freunde und Nachbarn hat, es tut einem ja weh. Es kommt ja nachher, was da auch nicht drin ist, Vers 8, wenn die in der ewigen Gottesferne sein werden. Deswegen gilt es noch, Seelen für das Lamm zu retten. Aber manchmal kommt doch auch in der Gedanke, Mensch, hat man da dort noch überhaupt einen Gedanken daran? Das wird weg sein, das kann nicht noch da sein, wisst ihr? Das ist eine ganz neue Dimension des Geistleibes und des Denkens und des Seins in der Herrlichkeit Gottes. Sie wird so gewaltig sein, dass wir das Vorige nicht mehr gedenken werden. Und das geht eben nicht nur in Bezug auf das Schöne, was wir hier erleben. Da müssen wir alles lassen, nehmen alle nichts mit. Das brauchen wir auch gar nicht. Man das dann lesen in Offenbarung 21, 9 folgende. Aber das, was nicht da sein wird, und ich lese Vers 8, ganz ernster Vers. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder, unzüchtigen Zauber, Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das müssen wir wissen. Wenn es um Seelengewinnung geht, die sind in der Gottesferne und die haben keine Verbindung mehr zum Himmel. Kein Zutritt und schon gar nicht zu dieser Stadt. Kein Zutritt. Schaut, Vers 27, und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Das ist die große Frage, die wir auch Menschen stellen dürfen. Weißt du, ob du im Lebensbuch des Lammes geschrieben bist? Die anderen haben keinen Zutritt hier. Aber wir als Kinder Gottes, als Bluterkaufte dürfen das wissen, dass wir einen Zutritt haben. Oh, wie wunderbar, dass Krieg, Tod, Terror, Geschrei, aber auch Streit, nicht nur Kriegsstreit. Es gibt Streit in Familien, gell? Sollte bei uns Gläubigen nicht so sein. Streit in den Gemeinden. Was für Nöte gibt es da heutzutage? Was für Nöte kamen durch die Corona-Geschichte in die Gemeinden hinein? Durch verschiedene Meinungen, Diskussionen und Streitereien. Wird alles mal nicht mehr sein, ihr Lieben. Es wird alles weg sein. Können wir jetzt verstehen, was das für, ich nenne es einfach Atmosphäre sein wird, für eine geistliche, gereinigte Atmosphäre. Das erleben wir ja auch, wenn etwas geregelt ist durchs Blut Jesu, auch untereinander, ist wieder ganz andere Atmosphäre da. Aber das wird eine Dimension sein, die können wir heute noch gar, doch wir dürfen sie schon etwas schmecken und erahnen. Da, wo Brüder einträchtig beieinander wohnen, Geschwister, da dürfen sie schon etwas davon schmecken und erahnen. Aber das wird einmal dann in Vollkommenheit sein und auch kein Schmerz mehr. All das, was uns hier so belastet und Not macht, wo wir aber dann den guten Hirten erfahren dürfen und auch einordnen können, das passt zu dem, was wir heute Morgen hörten, dass Gott was Wunderbares im Sinn hat, die Umgestaltung in das Bild unseres Herrn Jesus Christus. Und wisst ihr, ich möchte noch den Hiob kurz zitieren. Der darf ja jetzt nicht fehlen, der Hiob. Der hat es prophetisch schon sehen dürfen, dass sein Erlöser einmal durch den Tod geht und lebt. Und es heißt das so wunderbar im Vers 23, 24 von Hiob 19. Oh, dass doch meine Worte aufgeschrieben, oh, dass sie doch in ein Buch eingetragen würden, dass sie mit eisernem Griffel und Blei für immer in den Felsen gehauen würden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Was für eine prophetische Schau dieses Hiobs inmitten seines Leides. Plötzlich bricht es raus. Plötzlich kommt eine lebendige Hoffnung hervor. Und dann, nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, jetzt kommt er auf seinen Tod, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Und ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Kennen wir diese Sehnsucht? Manchmal verschwindet sie durch die Sorgengeister und so weiter. Also ich finde, die Corona-Zeit hatte, meine Frau und ich haben das öfter zueinander gesagt, ein ganz gutes, dass sich die Sehnsucht nach der ewigen Herrlichkeit, vom Glauben zu schauen, zu kommen, doch zunimmt. Wisst ihr, da darf man auch mal sowas dann positiv sehen. Doch überhaupt alles immer mehr von der Ewigkeit her sehen. Das ist ja auch der Psalm 73, der Asaf, der ist ja fast verzweifelt, weil er sich verglichen hat mit denen, denen es so gut ging. Oh ja, da kommt Neid auf und Eifersucht noch auf. Aber nur so lange, bis er ins Heiligtum ging. Übrigens, Neid und Eifersucht wird es auch nicht mehr geben im Himmel. Wie gut. Wären wir ja gar nicht glücklich. Aber ist es nicht herrlich? Ich darf Gott schauen. Ein Hiob hatte das schon gewusst. Wie viel mehr wir, die wir das, die ganzen Lehrbriefe haben, wo in vielem das erwähnt wird, eben die Entrückung und alles, was wir erwähnt haben. Aber dann heißt hier nochmal auch von Hiob, ohne ihn fremd zu sein, werde ich ihn sehen. Wir werden ihm nicht fremd sein. Und danach sehnt sich mein Herz. Hiob schreibt nicht, ich sehne mich nach den oberen Wohnungen. Er hätte vielleicht Grund gehabt, wie er dran war, alles verloren, seine Frau noch gestichelt und sah Gott ab. Was für eine Verführung. Was war er alles? Allem preisgegeben, dieser Mann des Leidens. Aber ich werde ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Müssen wir uns doch schämen eigentlich, gell? Wir wissen nicht, wie Gott ihm das schon so offenbart hat. Er muss ihm unglaublich begegnet sein, hat seinen Gott doch gekannt. Bei allen Tiefen, auch seelischen Tiefen, die gibt es auch. Aber dann, ich werde Gott schauen. Und wenn wir da nochmal zurückgehen, nach Offenbarung 21, und da kommen wir nochmal jetzt auf die wunderbaren Straßen aus Gold, möchte kurz Bezug nehmen darauf. Ach, und was für Grundfeste und diese himmlischen Wohnungen, die uns bereit sind, die werden ja hier sonst gar nicht extra noch beschrieben. Da wird die Stadt an sich wird hier wunderbar beschrieben, auf die wir gar nicht genau alles eingehen können. Aber eines sehen wir, es sind Dimensionen, die wir hier gar nicht ganz erfassen können. Gott gebraucht hier in seiner Genialität, gebraucht er Worte, damit wir erahnen, was das für eine Herrlichkeit sein muss. Obwohl für mich das Wesen Gottes und alle Eigenschaften die Herrlichkeit ausmachen und der ganze Lichtglanz, der unübertrefflich ist, sein Licht und sein Liebeswesen, unübertrefflich. Aber wir merken, wenn wir hier Offenbarung 21, 9 ein bisschen weiterlesen, das sind ganz andere Maßstäbe, ganz andere Dimensionen. Das heißt hier, das Heilige, die Stadt, der Heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichen Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Dann die große hohe Mauer. Nachher wird sie beschrieben, 70 Meter, ja, etwa 144 Ellen, Vers 17. Dann Vers 16, der Kubus, das Viereck, Großlänge, diese Stadien, die erwähnt werden, 12.000 Stadien, das sind, glaube ich, so 2.200 Kilometer nach unseren Maßstäben. Aber das Höhe, Breite, Tiefe, alles können wir gar nicht hören. Das ist ja zwischen uns und Moskau oder irgendwie so eine Entfernung. Alles ganz andere Maßstäbe. Und dann die Tore, eine Perle, ja. Aber dann die Grundsteine werden auch erwähnt. Aber interessanterweise, da sind die Namen der Apostel des Lammes wieder drin. Und das Gold möchte ich darauf hinweisen, da merken wir andere Dimensionen. Das ist nur, damit wir ein bisschen erahnen, was das sein wird an Herrlichkeit. Paulus hat dieses unaussprechliche Wort. Er hat das Paradies sehen dürfen. Große Ausnahme, 2. Korinther Kapitel 12. Können wir nachlesen. Und hier diese Herrlichkeiten, die hier beschrieben wird. Ich möchte nur noch auf eines, auf den Baustoff hinweisen. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt war aus reinem Gold. Aber da hört es nicht auf, sondern aus reinem Gold wie reines Glas. Ich weiß nicht, habt ihr einen Goldbarren zu Hause? Ich habe keinen zu Hause, aber manche haben scheinbar welche. Ich meine, die sichere Goldanlage kann ja so sein im Moment, aber um das geht's nicht. Ich will darauf hinweisen, wisst ihr, dieses Gold, das ist durchsichtig, oder? Merken wir, da sind wir am Ende mit unserem Denken, am Ende mit unserem Fassungsvermögen. Aber das soll uns alles einen Vorgeschmack geben auf diese Herrlichkeit. Und auch die Dimensionen natürlich. Ich will noch aber aufs Wesentliche kommen, in der Herrlichkeit. Was ist das Wesentliche? Wenn wir hier weiterlesen, dieser Text auch noch bis Kapitel 22, Vers 5. Ihr könnt nachforschen, ob ich richtig gezählt habe, aber ich finde 7-mal das Lamm erwähnt. 7-mal das Lamm erwähnt. Ich könnte es kurz durchgehen. Die Braut des Lammes, da gehören wir dazu. Das ist unser Bezug zum Herrn Jesus, das Lamm Gottes. Heute Morgen durften wir schon hören, kurz, der Hirte, das Lamm, für uns das Lamm geworden, vor Grundlegung der Welt auserwählt, sich erfüllt am Kreuz von Golgatha, auf dem Hügel Golgatha, als er für uns starb. Jesaja 53 haben wir gelesen. Und wisst ihr, dass das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude, Anbetung sein, heißt in dem wunderbaren Lied, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein. Dass hier 7-mal das Lamm erwähnt wird, das können wir nicht unterlassen, dass wir das erwähnen. Das nächste, das Lamm, 12 Apostel des Lammes, wieder in Bezug auch zum Lamm, die Apostel des Lammes. In Bezug auf die Grundsteine, da muss man auch an Epheser 2, an geistlichen Tempel, die Gemeinde. Er ist der Eckstein, Jesus Christus, und die Apostel ihre Lehre, das ist unsere Grundlage unseres Glaubens. Aber hier wird man sehen, in dieser Stadt, die Grundsteine, und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Also werden wir hier erinnert, wieder an das Lamm, durch diese Apostel. Wir werden erinnert durch die Braut, das Wesentliche ist das Lamm. Wir dürfen uns auch an der Braut freuen, aber am Bräutigam am meisten, oder? Wo findet man denn noch das Lamm? Ja, im Vers 22, und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Dann die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Wisst ihr, diese Dinge brauchen wir gar nicht mehr. Dieses Lichtglanz ist das Lamm und ist Gott selber. Noch einmal, sein Wesen in alle Ewigkeit erleben, betrachten, schauen. Und da werden wir in alle Ewigkeit erinnert an das Lamm. Deswegen kommt hier 7-mal, vollkommene Zahl auch noch, immer wieder das Lamm. Keine Nacht wird auch nimmer sein. Manche haben jetzt Schwierigkeiten, gell, wenn so lang Nacht ist. Schon allein das macht manchen ein bisschen das Leben schwerer im November, Dezember. Und sie freuen sich schon, wenn Lichtmesse ist, wird es wieder ein bisschen heller. Aber es wird doch keine Nacht sein. Und das ist auch geistlich natürlich zu sehen, keine Nacht mehr. Und dann heißt es im Vers 27, wir haben es gelesen, da wird ja niemand hineingehen, der verunreinigt, Gräuel, Lüge verübt, nur die im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Da wird wieder Bezug genommen zum Lamm Gottes. Und in Kapitel 22, und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Der Vater und der Sohn in Ewigkeit auf dem Thron. Wir haben gehört, die Überwinter dürfen mit, die dürfen mitregieren, auch im tausendjährigen Reich. Aber das ist die neue Dimension, die neue Himmel, neue Erde nicht zu verwechseln. Und es ist so wunderbar, dass wir da Überwinterverheißungen haben. Vers 7 haben wir vorhin nicht gelesen. Vers 8. Wenn das geschehen sein wird, es ist geschehen. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstigen geben aus dem Quell des Wassers des Lebens und sonst. Und hier in Kapitel 22 sehen wir, wie da dieser Lebensstrom kommt vom Thron Gottes aus. In alle Ewigkeit werden wir angeschlossen sein, versorgt sein. Ach, passt das nicht so herrlich zu dem Psalm 23? Aber in einer anderen Dimension, verstehen wir. Darauf dürfen wir freuen. Und vor allen Dingen, dass das Zentrum das Lamm ist und Gott der Vater. Der Baum, der ständig Früchte bringt. Da zerbrechen sich manche die Köpfe zur Heilung der Vögel. Kann man auch sagen, oh, das ist dann wieder das tausendjährige Reich eingeschoben. Aber wisst ihr, das ist der Erhalt, der Lebenserhalt, wird Gott dafür sorgen. Der Herr Jesus hat gesagt, bis wir es im Reich wieder einnehmen werden. Als das Passamal feierte und nachher mit ihnen reichte. So wunderbar, aber in einer anderen Dimension. Und es wird keinen Fluch mehr geben, Vers 3, Kapitel 22, keinen Fluch mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen, Sie werden sein Angesicht sehen, wird es nochmal bestätigt. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Etwas ganz Wunderbares, wisst ihr, das ist die komplette, totale Identifikation. Ich meine, bei den Priestern stand was drauf? Auf der Stirn? Im Alten Testament, heilig dem Herrn. Wir bekommen sowieso auch neue Namen, auch nochmal was extra, aber hier sein Name an unseren Stirn. Das heißt, wir reflektieren das Lamm Gottes, den Herrn Jesus. Das macht ja die Gemeinschaft mit ihm aus. Das ist so herrlich. Deswegen, heute dürfen wir Gemeinschaft pflegen, mehr und mehr die Beziehung zu Jesus. Das ist die beste Vorbereitung auf die Ewigkeit. Ich möchte es nochmal betonen. Tja, wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Rudolf hat darauf hingewiesen, Römer 8, gell, auf das Erben. Manche freuen sich aufs Erbe hier, aber da muss ja immer jemand sterben. Aber was ist das schon, das Erbe? Da nimmt auch keiner was mit. Aber dieses in Ewigkeit, was ihm gehört, dürfen wir mitgenießen, mithaben. In alle Ewigkeit. Und es wird nie enden. Und natürlich, jetzt kommt die große Frage. Was bringt mir das jetzt? Ermutigung. Tag der Ermutigung. Ich möchte jetzt ein paar Punkte noch abschließend nennen. Weil das soll ja zum Tragen kommen. Wisst ihr, diese herrliche, lebendige Hoffnung, die darf zur Auswirkung kommen in unserem Alltag. Sie darf sich niederschlagen. Ich weiß, manche fragen sich, was bringt mir jetzt, wenn ich krank bin? Und wenn ich so voller Schmerzen bin? Wenn ich solche innere Anfechtungen habe? Wenn ich solche Auseinandersetzungen habe im Berufsleben und in der Familie etc.? Wir haben heute Morgen viel davon hören dürfen. Aber seht ihr genau da rein. Darf zusätzlich zu dem, er ist da, mein guter Hirte. Und Gott hat wunderbare Gedanken des Friedens mit uns und herrliche Gedanken in Bezug auf die Ewigkeit, wo er uns darauf vorbereitet, was wir hören durften. Darf es das aber, wenn wir dieser lebendigen Hoffnung leben, darf es verstärken, das Warten auf ihn. Das Warten auf ihn, dass wir in der Naherwartung stehen. Es darf sich niederschlagen. Es wurde, habe ich mir auch notiert, Lukas 21 heute gegrüßt. Vers 28. Wenn das alles seht, was geschieht, wenn es anfängt, und wir sind schon ganz schön fortgeschritten in der Endzeit, in den Endzeitereignissen. Wird noch viel kommen, aber erhebt euer Häupter, wartet einfach auf Jesus, seid bereit, er wird plötzlich kommen, schnell kommen. Darüber, ja, dürfen wir uns freuen, und das darf sich niederschlagen. Es kommt der Moment, ob er mich durch den Tod heimruft oder dann plötzlich bei der Entrückung. Aber ich darf einer sein, der auf ihn wartet. Und wisst ihr, die seine Erscheinung liebhaben, die bekommen die Krone der Gerechtigkeit. Paulus hat da nicht nur an sich gedacht, sondern auch an uns alle, die zur Gemeinde gehören. Dann sollte es ja bewirken, dass wir dann bereit sind. Wisst ihr, wenn ich sage, ich habe seine Erscheinung lieb, dann liebe ich auch ihn. Und das hilft uns ja dann auch zum Überwinden, was wir auch noch kurz erwähnen. Erhebt eure Häupter, wartet auf ihn. Und dann 1. Johannes 3. Da habe ich bewusst noch nicht weitergelesen. Der solche Hoffnung hat, zu ihm hin, was wird von dem gesagt? Der als eine Selbstverständlichkeit steht es da, der reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, jeder, so wie wir auch hier sitzen, egal sozialer Stand, egal wie alt wir sind, jeder, der diese Hoffnung hat als Kind Gottes, der reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Was für eine Aussage. Das Blut Jesu Christi dürfen wir aufgrund dieser Hoffnung, die darf uns dazu bewegen, uns zu reinigen, dass wir immer wieder in Ordnung sind mit ihm und immer in die Gemeinschaft mit ihm wieder eintreten. Es ist ein ganz großer Fehler, wenn wir dran stehen bleiben an unserem Versagen, wenn wir dran stehen bleiben an unseren Übertretungen oder es gar nicht merken, ist noch furchtbarer. Sondern wir dürfen uns reinigen lassen. Ich meine jetzt die Zeit, die wir verstreichen lassen, das ist verpasste Zeit in Bezug auf die Ewigkeit. Deswegen tiefere, fortlaufende Reinigung durchs Blut Jesu. Und unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt. Das macht uns doch Mut. Und das soll uns ein Motor sein, auch zur tieferen Heiligung. Wir erwarten einen neuen Himmel und neue Erde. Und da kommt gleich die Ermahnung, dass wir uns dann auch durchheiligen lassen, ernsthaft ihm nachfolgen. Und da gibt es so viele Stellen auch noch. Lasst uns fortfahren, 2. Korinther 7, 1, mit der Heiligung. Diese tiefere Heiligung, Jesusähnlicher, Römer 8 haben wir heute gehört, die gehört dazu, wenn wir lebendige Hoffnung haben, ist uns das ein ganz großes Anliegen, dass wir doch tiefer umgestaltet werden. Was da Gott gebraucht, haben wir heute Morgen hören dürfen. Und dann überwinden auch in der Trübsal. Wisst ihr, Überwindern werden Erben. Überwinder, das heißt Sieg haben in Jesus. Trotz allem weitergehen. In den Trübsalen, in den Prüfungen, in Leid, in den unverständlichen Wegen. Es lohnt sich auszuharren und zu überwinden. Also in anderen Sprachen ist das Siegen, aber was ist denn das letztlich überwinden? Ja, ausharren, weitergehen, aber letztlich ist es doch das in ihm bleiben, oder nicht? In ihm bleiben. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Dieses Dennoch des Glaubens, das wir bei Asaf finden, der hat sich darauf konzentriert, dann ins Heiligtum gegangen. Er merkte auf das Ende auch der Ungläubigen und hat gefragt, wen habe ich im Himmel? Und das ist das Dennoch des Glaubens. Da dürfen wir überwinden und dass das der größte Trost ist inmitten von Trauer und Leid. Ich denke, da muss ich nicht mehr dazu sagen. Aber da braucht man diese lebendige Hoffnung. Und ich schreibe das auch immer so gerne in Trauerkarten. Gerade Gläubigen, andere können es ja noch nicht begreifen. Dass durch den Glauben an Jesus, gerade in dieser Zeit des Schmerzes, des Trauers, da dürfen wir auch füreinander beten. Dass sie da gerade da ganz besonders zum Tragen kommt. Was für ein Zeugnis auch den Ungläubigen dann gegenüber. Denn es geht auch hier um das Bekenntnis der Hoffnung. In Hebräer 10, 23 heißt es, so festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. 1. Petrus 3, 15 bestätigt uns das. Und manchmal kriegt man Vorlagen. Letztes Jahr im Krankenhaus, ich hatte so Vorlage auch. Sie müssen damit rechnen, dass sie einfach nachts mal nicht mehr, morgens nicht mehr aufwachen. Ihr Herz mag einfach nicht mehr, sonst haben sie nichts feststellen können zunächst. Und da dürfen wir einhaken in so einem Moment. Dann ist umso wichtiger, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, wenn wir plötzlich abgerufen werden, wisst ihr? Und dieses Bekenntnis, das dürfen wir bereit haben, von Herzen her, auf den Lippen, weil das, was wir heute haben, nur stichprobeweise erwähnt, gehört zu unserer lebendigen Hoffnung. Und dann bei allem, was noch kommt, und ich denke, gerade bei schweren Wegen darf die Vorfreude auf die Ewigkeit umso mehr noch zunehmen. Vorfreude, Wiedersehensfreude, Vollendungsfreude, Reichsfreude, Belohnungsfreude, och, da können wir so viel noch erwähnen. Vorfreude auf die Ewigkeit. Ihr Lieben, das wünsche ich uns allen, was jetzt auch noch kommen mag. Auch die künftige Zeit, wir haben gehört, die Ängste nehmen zu und all das, aber wir haben eine Vorfreude auf die Ewigkeit aufgrund von der lebendigen Hoffnung, die wir haben durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und deswegen, das hatte Paulus auch so auf dem Herzen, diesen Wunsch, und mit dem möchte ich jetzt schließen, Römer 15, Vers 13, ganz bekannter Vers, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. überströmen in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, dass es überströmen bedeutet, das ist nicht nur ein bisschen. Das ist so eine reelle Hoffnung, die lebendig sich erweist und herrlich ist, jetzt schon in dem, was die Schrift uns zusagt. Und dann, wenn wir vom Glauben zum Schauen gelangen, unvorstellbar herrlich und wunderbar. Und vergessen wir nicht, in Ewigkeit das Lamm. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein ewiges, teures Wort. Deine Zusagen sind ganz gewiss. Und was du zusagst, das hältst du, das erfüllst du. Und wir sind dir so dankbar in den Lehrbriefen und hier auch in Offenbarung, was dein Wort uns alles zusagt. Mehr brauchen wir gar nicht wissen, als was in deinem Wort steht. Und das verstehen wir noch nicht mal alles, was das an wunderbaren Herrlichkeiten sein wird in alle Ewigkeit. Aber wir wollen uns jetzt schon üben, dass diese Gemeinschaft mit dir, Vater, und mit dir, zum Herrn Jesus Christus, mit dem Vater und Sohn in der Kraft des Geistes, Herr, doch nicht ungetrübt bleibt, sondern immer wieder in dieser Harmonie des Lichtes und der Liebe sein darf. Du hast uns zuerst geliebt. Und da dürfen wir uns vorbereiten lassen auf diese Herrlichkeit und Ewigkeit. Erhalt uns diese Vorfreude und erhalt uns, Herr, diesen Blick zu dir, dem kommenden, wiederkommenden Herrn. Und dass wir uns immer mehr beschäftigen dürfen mit dem, was du uns bereitet hast, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Amen.